Unser gemütliches Gespräch über die Klapperschlange, diese düstere Perle von John Carpenter, nahmen wir direkt nach Warlock auf. Als wir noch dachten, wir besprechen mal zwei Filme pro Folge. Wir quatschen über Lee Van Cleef, Cyberpunks, B-Movie-Darsteller, die keine sind, die Unkultur des am Handyspielens während des Filmeschauens und kämpfen mit kurzen Verbindungsproblemen. Viel Spaß!
Willkommen zurück zum Escape from Berlin Podcast und jetzt geht es um den grandiosen Film Die Klapperschlange im Original Escape from New York, auch wenn dieser Film nur in einer kleinen Szene tatsächlich in New York gedreht wurde. Ja, ich fange an mit, worum geht's in diesem Film?
Okay, ja. Na dann bin ich mal ganz gespannt.
Das improvisiere ich jetzt, mal schauen, ob ich es kurz kriege, denn für kurze Äußerungen bin ich nicht bekannt. In einer nahen Zukunft wurde New York umfunktioniert zu einem Freiluftgefängnis, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten abstürzt. Da er wichtige Daten bei sich hat, wird von außen versucht, ihn da rauszuholen, und dafür wird Snake Plissken, gespielt von Kurt Russell, aktiviert, der in dieses Gefängnis einbricht, sozusagen eingeschleust wird, versucht, den Präsidenten und die Daten zu retten und zurückzukommen. Was gelingt. Mhm. Beide runterbrechen kann ich es nicht.
Okay. Nö, reicht ja auch.
Das ist das Mindeste, was gesagt werden muss. Und dann gibt es natürlich noch Einzelheiten. Ja.
Ja, super, sehr schön. Kann man denn eigentlich schon was zum Genre des Films sagen? Was das eigentlich für ein Genre ist?
Das ist eine gute Frage. Es ist Dystopie einerseits.
Mhm.
Die Welt ist dunkel in dem Film und das ist auch überhaupt keine schöne Welt, in der man gern leben möchte. Zumindest nicht das, was man sieht. Denn man sieht nicht viel mehr als das Gefängnis von außen, also die Wärter sozusagen von einem. Ich mag Lee Van Cleef als irgendwie der Ansprechpartner sozusagen in dem Film für die Organisation des Ganzen.
Ja.
Ich mag seine Präsenz und man sieht eigentlich nur diesen Apparat, wie er funktioniert. Man sieht dann das Gefängnis an sich, das kaputte New York, wie es sich da vorgestellt wird. Und einen abstürzenden Präsidenten, der aufgrund einer Weltkrise, da geht es um witzig eine Audiokassette, auf der Daten sind, und zu einer Energiequelle. Also auch das sehr aktuelles Thema. Es geht um quasi alternative Energien und einfach dystopisch. Das ist das, was drüber schwebt. Und dann in dem ganzen Thriller und Actionfilm.
Mhm.
Siehst du noch was anderes?
Also es trifft es eigentlich ganz gut. Also mir ging es auch wirklich so darum, dass man vielleicht dieses ganze System, in dem dieser Film spielt, das kann man wirklich sehr schön mit einer Dystopie auch einfangen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann macht der Film auch ganz viele gute Sachen und Kniffe, dass er über Genres sozusagen hinweg einfach eine Geschichte erzählt. Sehr einfach und wirkungsvoll und sich dann viele Elemente einfach bedient am Actionfilm, ja. Ein paar Sachen aus dem Science-Fiction-Film, es wollen Anleihen auf Agentenfilme wollen aufkommen und man kann hier auch schon mit den sehr frühen Vorreiter der Cyberpunk-Bewegung auch noch mit reininterpretieren.
Ja.
Ich weiß, dass in dem Fall sogar auch, dass das in dem Fall auch wirklich ein gängiger Vertreter ist, der hier auch mit aufgezählt wird. Also wird auch wirklich dem Ganzen zugeordnet. Zeitgleich auch ein Jahr später kam ja schon Blade Runner raus. Sozusagen ähnliches Setting irgendwo in der Zukunft, sehr dystopisch, totalitäres Regime.
Ja.
Und
ja, ja. Das ist eine Genre, wo das sehr auch Alien war ja vorher, Alien war nur ein bisschen weiter vorher auch schon düster. Witziger Fun Fact, den ich jetzt gleich, weil du schon Blade Runner sagst, für das Set, was die gebaut haben, irgendwie die, ich glaube nicht, die Modelle, die sie für dieses New York, diese Gefängnisstadt gebaut haben, wurden für Blade Runner wieder benutzt und einfach nur neu angemalt.
Mhm.
Passt jetzt einfach nur rein. Muss ich gleich anbringen.
Ganz genau. Und wer hat das Set-Design mitgemacht hier bei dem Film? Ja, nächster Fun-Fact. Hier war nämlich...
Mich kalt.
kein geringer als John Carpenter war hier. Nicht John Carpenter. So, Mensch, wer ist denn? Jetzt gibt's doch gar nicht. Terminator. James Cameron war an dem Film mit
James
beteiligt.
James Cameron hat das Set gemacht von
Der hat am beim Production Design mitgemacht, ganz genau.
Production Design, okay. Hab ich das gelesen? Auf jeden Fall Cameron, einer der großen Helden im Kino. Im Kino, in der Kinoproduktion. Ja, also Agentenfilm, stimmt, habe ich ganz große, also dieses ganze Spionage-Ding schwebt auch noch mit, genau, Agentenfilter quasi.
Ja, du kriegst jetzt hier eine Aufgabe, du musst dich da jetzt reinschleichen, reinmogeln.
Genau, musst dann unterwandern, eine Organisation unterwandern, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft unterwandern, unerkannt am besten und da jemanden rausholen.
Und dann gleichermaßen mit so einer, ich sage jetzt vorsichtig, einer kleinen Rambo-Attitüde, dann die Gewalt entfesseln und den Präsidenten rausholen. Genau.
Ja, wollen wir die Story durchgehen? Grob? Also ganz grob ist sie, wie gesagt, Snake Kid rein und kommt mit dem Präsidenten wieder raus.
Ja, die Frage ist natürlich, wie er überhaupt erst reinkommt, wie er überhaupt in die Lage kommt, überhaupt reinzukommen. Das finde ich einen sehr cleveren Schachzug, vor allen Dingen auch um den Charakter, gespielt von Kurt Russell, Snake Plissken überhaupt einzuführen. Also sprich, die Motivation, warum er überhaupt irgendetwas tut, mit an die Hand zu geben, dass wir sagen, okay, denn dann schauen wir uns das jetzt eben halt an. Das finde ich eigentlich schon ganz clever gelöst.
Ja, also wir haben... Erstmal ist es schon ein Sträfling und dann haben die diese wunderbare Kapsel, die explodieren würde nach nur 22 Stunden eingepflanzt und er hat dieses Zeitfenster und wenn er durchkommt, dann ist er frei und wenn nicht, dann stirbt er.
Ganz genau.
Er hat 22 Stunden Zeit, das ist ganz knallhart.
Das heißt also, es geht nicht darum, den Präsidenten zu retten. Für ihn geht es einfach nur darum, dass er selber überlebt. Das heißt also, er muss den Präsidenten retten, um da selber lebend rauszukommen.
So ist es auch. Und dann hast du eben entsprechend, das sagt ja auch vieles aus über die gesellschaftlichen Zustände, von denen man ja nicht so viel erfährt, von dem, was außerhalb des Gefängnisses ist. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, unser BND-Präsident möchte irgendwelche deutschen Politiker aus, was weiß ich was, Nordkorea freikaufen, dann wird halt eine, wie heißen unsere Special Forces, aber du weißt schon, da werden halt ausgebildete Soldaten hingeschickt, die darauf spezialisiert sind und die kriegen einen Orden hinterher und dann nimmt man nicht den Ex-Sträfling und sagt ihm, okay, mach's oder stirb. Also es ist quasi, das Regime agiert verbrecherisch.
Genau, obwohl...
Weißt du, was ich meine?
Naja, genau.
Gibt's so nicht, das ist halt
hier ist ja
skrupellos.
Hier ist ja der Clou, dass er ja selber ja auch mit einer von denen war, wenn ich das richtig mitbekomme, und selber er ja auch dort ja auch im Gefängnis schon war, also er kannte ja auch die Zustände dort, weswegen die Wahl auf ihn fällt. Den kann man halt auch leichter opfern.
Ja, aber man geht halt extrem mies halt auch mit ihm um, also wirklich so wie die Gesellschaft da scheinbar handelt, man schmeißt einfach Leute, die straffällig geworden sind, einfach in so ein Gebiet, wo eine Mauer drum ist und dann seht, wie er klarkommt.
Mhm.
Das ist ja fernab von jeglicher moderner Herangehensweise, wie man mit Gefangenen umgeht, aus dem Rechtssystem, also aus dem rechtlichen,
Ich finde diese Einleitung auch insgesamt wirklich sehr, sehr, sehr charmant gelöst, weil sie auch komplett ablenkt von dem Umstand auch, dass es hier eine relativ schmal budgetierte Produktion ist. Mhm. Also es ist jetzt keine riesengroße Blockbuster-Produktion. Dass man Lee Van Cleef hier als Stellvertreter für das Regime mehr oder weniger darstellt. Er ist ja trotzdem eine ausführende Person für dieses Regime. Und dass man er wirkt auf der einen Seite sehr charmant und auf der anderen Seite sehr bestimmt. Und man erkennt sozusagen aufgrund seiner Tat, wie weit das Regime da einen auch bringt, dass man sozusagen so Kalkül hier vorgeht. Das ist eine sehr schöne Einleitung für diesen ganzen Film. Dass man weiß, okay, Lee Van Cleef repräsentiert jetzt hier so ein ganz kleines bisschen diesen Staat. Zumindest ein Teil dieses Staates. Weil es wird ja nirgendwo anders ja etabliert. Ja, es wird ja nur gesagt, dass es einen Präsidenten gibt. Man weiß nicht, wofür der steht. Man weiß nicht, welche Ziele das Land hat. Was ist das für ein Land? Ist es überhaupt noch Amerika oder ist es jetzt schon das Vereinigte globale...
Ja. Habe ich auch nicht drauf geachtet,
genau. Protektoriat, weiß der Teufel was. Mhm. Es steht zwar da, New York, bla bla bla, aber New York wird wahrscheinlich auch in 200 Jahren sehr wahrscheinlich noch bestehen. Egal, ob Amerika das Land noch so heißt oder vielleicht dann Großwasserland, weiß der Teufel.
Ja, man weiß nicht, genau.
Hier ein kleiner Querverweis für alle unsere Freunde, die noch etwas mit Alfred Jodocus Quack anfangen können.
Du bist leider ab und zu mal weg. Deswegen verbindungsmäßig kann ich jetzt gar nicht mitlachen. Ich habe die Verbindung nicht mitgekriegt. Das musst du mir nochmal wiederholen.
Okay, ich habe bloß einen kleinen Spaß gemacht sozusagen für alle Leute, die noch Alfred Jodocus Quack kennen.
Alfred Jodocus Quack. Jodocus. Ich habe verstanden. Ja. Warum bin ich so fröhlich? Ja,
ganz,
sehr schön.
Ganz
Klassiker.
Ganz genau. Ja. Sehr schöner, schneller Einstieg innerhalb von 15, also nicht mal 15 Minuten, ist eigentlich schon alles völlig klar. Und er ist eigentlich schon längst in New York. Also nach 10 Minuten ist er eigentlich schon in New York mit seinem Segelflugzeug. Dann ist er eigentlich schon.
Kurz Unterbrechung. Nach einer kleinen Unterbrechung zurück. Wir haben die Exposition erklärt. Und die ist großartig, deiner Meinung nach.
Ja, es geht halt sehr schnell. Der Film nimmt sehr schnell Fahrt auf. Und man merkt auch ganz, ganz, ganz klar, in welche Richtung das geht und welchen Film Carpenter da inszenieren möchte, was er da zeigen möchte. Ja. Der möchte sozusagen, für ihn ist der Weg wichtig. Welchen Weg geht der Film, um an das Ziel zu kommen? Und er möchte so viel wie möglich von diesem Weg zeigen. Also die Interaktion mit allen beteiligten Figuren, die da drinnen vorkommen, die strategisch aufgebaut sind. Also es kommt mir manchmal auch wirklich vor wie so ein Brettspiel. Die haben sozusagen ihre bestimmten Phasen. Das ist vielleicht auch ähnlich wie bei einem Computerspiel. Du hast einen Checkpoint erledigt, du kommst zum nächsten und dann zum nächsten und zum nächsten. Und das Ganze ist auch schön gestaffelt. Ja? Mit dem Auftritt von Isaac Hayes dann als Duke. So mit in einem eigenen Thema. Das ist sehr schön gemacht.
Ja.
Ja.
Im Grunde, die Details, weiß ich gar nicht, ob man auf die so eingehen muss in dem Film, weil du hast es im Grunde super zusammengefasst. Es geht um den Weg, den Snake gehen muss, um wieder rauszukommen. Und wie er sich durch New York durchkämpft, durch das Gefängnis. Wie zu ihm er Kontakt aufnehmen muss, um halt letztendlich sein Leben zu retten, bevor die Kapsel explodiert.
Genau.
Ja. Ich persönlich hätte jetzt zur Story an sich da nicht viel mehr zu sagen. Das ist was, das muss man gucken, das sind viele Details. Ich finde die Ästhetik halt wesentlich interessanter, weil ich bei dem Film irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwie ein B-Movie, der zu höheren Berufen ist.
Mhm. Ja, das.
Ich sehe das ähnlich. Es ist eigentlich genau das Gegenteil so ein bisschen zu Warlock, kann man sagen. Es ist halt es ist vom Budget her und von den Möglichkeiten hat, ist es halt ein B-Movie, aber da sind so viele Sachen richtig gelaufen und gut durchdacht und gut getimed worden, gut gespielt worden vom Drehbuch her, gut, das ist einfach. Mit dem höheren Budget wäre der Film wahrscheinlich noch krass viel besser gewesen. Während Warlock zum Beispiel, glaube ich, mit dem höheren Budget auch nicht da wären die Effekte wahrscheinlich besser gewesen.
Ja, also hier sieht man wirklich den Unterschied, zumindest merke ich das für mein Empfinden. Hier sieht man wirklich den Film an, dass der Regisseur den Film auch geschrieben hat. Das heißt, also er hatte ja die ganze Zeit schon den Plan im Kopf, wusste ganz genau, wann, wie, wo was passiert. Und das macht es natürlich auch leichter in der Inszenierung, wenn jetzt zum Beispiel aufgrund von Budget einige Sachen halt nicht möglich sind, die Figuren dann sozusagen in ein anderes Setting halt reinzusetzen, aber man weiß ja trotzdem, was zu tun und was wichtig ist, um sozusagen zum Ende rauszukommen. Der Film wirkt dadurch nicht aneinander geklatscht oder einzelne Sequenzen miteinander verknüpft, sondern wirkt trotzdem wie aus einem Guss.
Ja. Ja, absolut.
Genau.
Ist einfach.
Und man merkt dann Carpenter, das ist auch mein Eindruck auch über einen Großteil seines Gesamtwerks, man merkt ihm eben halt auch an, dass es für ihn sehr wichtig ist, den Film über eine funktionierende Bildsprache laufen zu lassen und das Ganze mit einem guten Fundament auszustatten. Fundament heißt also, du brauchst ein gutes Drehbuch, du brauchst die Schauspieler, die das maximal rausholen, du machst die Musik noch dazu und dann brauchst du noch einen guten Kameramann, das Ganze auch einzufangen. Und viele Sachen, also gerade im Sinne von Set-Design zum Beispiel, wo jetzt andere Filme gesagt hätten oder andere Filmmacher, zum Beispiel Ridley Scott jetzt an der Stelle, hätten jetzt gesagt, oh, wir brauchen jetzt die Kulissen, wir brauchen die Kulissen und ohne die Kulissen können wir das nicht drehen, dann funktioniert es eben halt nicht. Oder wir kriegen eben halt noch ein paar extra Mille, um das machen zu können. Und hier habe ich so dieses, was auch Rodriguez ausmacht, wie heißt er? Der Robert Rodriguez ausmacht, dass er auch, wenn er ein bisschen begrenzt ist in seinen Möglichkeiten, das Maximale rausholen kann. Dass du dann kreativ wirst, dass du dann nach anderen Lösungen suchst.
Improvisationstalent einfach.
Genau. Ganz genau. Und man merkt es eben halt auch an und das muss man in dem Fall auch der Produzentin Deborah Hill dann auch wirklich zugute halten, dass sie das Ganze hier wirklich super mit unterstützt und man sieht dem Film wirklich die Liebe zum Detail an. Auch wenn hier und da man erkennen kann, es gab nicht viel Budget, aber das macht den Film sehr charmant. Es fällt nicht vordergründig auf, es ist eher so auf den zweiten Blick so, aber dann hat er wieder andere Momente und Einstellungen, wo du sagst, das ist top-notch. Das ist, da hat man die Vision des Regisseurs direkt vor Augen und der Rest wird dann eben halt durch eigene Vorstellungen aufgefüllt. Also bei mir ist es dann halt so, ich will dann auch gerne mehr sehen, als drinne ist. Der Film lässt mir noch genügend Raum, da noch rein zu interpretieren oder das mit Bildern zu ergänzen, damit die Welt ein bisschen kompletter ist. Aber das, was es mir zeigt, das ist schon. Es ist eigentlich genau das, was ich brauche. Also der Film passiert. Entschuldigung, der Film passiert auf der Leinwand wie auch ein bisschen in meinem Kopf. Also das Setting gibt so viel her, dass ich selber auch noch mit meine Fantasie noch mit bemühen kann.
Absolut. Also es wird einfach schön durch die Story geführt und auch dort, wo man jetzt das Gefühl hat, dass es irgendwie jetzt nicht Hochglanzproduktion, sondern da wurde halt mit einfachen Mitteln gekämpft. Es ist einfach so, dass du gern der Geschichte folgst und es alles schlüssig wirkt. Ich hatte, glaube ich, auch nur eine Szene, die total also nicht reingepasst, also wo ich mich gefragt habe, irgendwas mit der Kassette am Schluss, wo ich dachte, das macht jetzt keinen Sinn. Das wäre auch anders. Ich glaube, dann ganz am Schluss bei der Auflösung dachte ich, das ist jetzt total unlogisch, aber ansonsten kann man dem gut folgen. Man nimmt das, was halt reduziert werden muss, um damit der Film überschaubar bleibt. Also die normalen Logiklöcher, die man einfach immer hat, nimmt man einfach hin. Man sagt, das ist jetzt in dieser Welt so. Es ist super inszeniert. Man ist sofort bei den Schauspielern dabei.
Ja.
Kurt Russell ist einfach eine absolut gute Identifikationsfigur. Sympathisch irgendwie. Und dann dieses halb zerstört. Er ist halt kein weißer Ritter, sondern es ist ein Sträfling. Es ist ein eigentlich kaputter Typ, aber der trotzdem sich da zusammenrauft, aber auch muss irgendwie. Ist halt, wo man sagt, so, ja, so ein kleiner Draufgänger, kann ich mich mit identifizieren. großartig geschaut. Donald Pleasance mag ich auch immer gern. Der ist ja auch eher so ein B-Movie-Horrorfilm-Darsteller.
Was?
Donald Pleasance? Nicht? Bin ich verkehrt? Kenne ich nur aus B-Movies und Horrorfilmen?
Also, da möchte ich jetzt hier entschieden widersprechen.
Okay, bitte. Widersprich mir.
Also es geht ja wirklich bis in die 50er geht das ja bei ihm zurück.
Ja, der hat eine ewig lange, okay, ja stimmt, ich sehe es gerade. Nee, der hat James Bond und so weiter, aber ich habe ihn eher in anderen Sachen, sowas kann es sein, Fürsten der Dunkelheit, Chagos also, Rückkehr, was habe ich denn gesehen?
Also wirklich von gesprengte Ketten bis hin zu dem Erstling von ja, George ja, Lucas, ja. THX, also... Ich möchte dem jetzt hier vorsichtig
widersprechen. Da kannst du nicht, brauchst du nicht vorsichtig widersprechen. Bei mir ist er hängen geblieben, als irgendwie genau in. Mann, ich finde jetzt gar nicht für Halloween 2 irgendwie sowas. Also halt nicht in Gesprengketten, da ist er mir nicht hängen geblieben. Sorry. Sorry, Donald. Ich hab jetzt die Assoziation gehabt, die ist falsch. Ich krieche zu Kreuz.
Ja, man kann wenigstens, vielleicht kann ich mich da sozusagen deiner Aussage zumindest dahingehend annähern, dass er eigentlich so ab Ende der 80er dann auch wirklich nicht mehr die großen Rollen hatte und dann leider in diesen ganzen unsäglich schlechten Halloween-Fortsetzungen noch mitgespielt hat. Also bis einschließlich zum furchtbaren sechsten Teil, der Fluch des Michael Myers. Was auch gleichzeitig sein letzter Film war, 1995. Okay. Und da gab es dann halt seit 87, also auch Carpenter-Film, Die Mächte des Wahnsinns, nicht Mächte des Wahnsinns, Die Fürsten der Finsternis, gab es dann halt auch keine großartigen Highlights mehr. Da war dann sozusagen seine Rolle eigentlich schon für ihn soweit klar. Du wirst jetzt nur noch dafür besetzt. Und das ist ein bisschen schade, denn er hat ja gerade in seiner Anfangsphase doch viele große Sachen und große Rollen gespielt und viele große kleine Rollen.
Jetzt, wo ich hier drüber schaue, absolut, wie gesagt, da ist leider die 80er-Sachen und 90er-Sachen hängen geblieben, die ich dann so live mitgekriegt habe, sozusagen.
Genau. Das wird ja dem Menschen ja leider nicht wirklich gerecht, denn da gab es schon noch ein bisschen mehr. Genau. Du bist ja gerade beim Cast. Der Cast ist ja wirklich von vorne bis hinten. Man möchte ja fast meinen, mit in einer gewissen Prominenz ausgestattet, die damals so leicht B-Prominenz, beziehungsweise wir waren mal A-Liga und sind jetzt so ein bisschen in die B-Liga abgerutscht. Cast.
Ja.
Ich meine ganz besonders zum Beispiel Lee Van Cleef. Ja. Riesengroße Western-Held.
Genau, ich weiß gar nicht, ob der damals schon A-Liga war oder einfach so ein halt immer der Böse, also so richtig der krasse Held, der überbezahlt, aber immer so ein Mitspieler, aber ein markantes Gesicht, weißt du, ich meine?
Ja.
So der die Nebenrolle, wo man den Namen kennt vom Schauspieler.
Also gerade jetzt wirklich die Sachen, wenn ich jetzt The Good, The Bad and The Ugly zum Beispiel denke,
ja, ja.
Oder Sabata, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe.
Ja, auch das habe ich ewig nicht gesehen.
Genau, also gerade solche Sachen, zwei glorreiche Halunken.
Ja, aber die Hauptrolle war doch da jeweils dann... Clint Eastwood oder also so ein ist der Kompagnon, weißt du, ich meine? Also ich weiß nicht, ob er die Gary Grant Mel Gibson A-Klasse halt nicht war, sondern weißt du, ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ist ja eben halt auch ein bestimmter Typ, aber mit wem könnte man ihn denn vielleicht noch am besten vergleichen? Jetzt aus
der ich finde, wo du dabei bist, Ernest Borgnine würde ich genauso in die gleiche Ecke stecken. Das ist einer, den ich absolut mag, den ich aus vielen Filmen in Erinnerung habe.
Ja.
Der hat ganz vielen Filmen erst die richtige Würze verliehen hat, genau wie Lee Van Cleef. Aber es ist halt selten halt der Held gewesen, also die Hauptrolle. Es ist immer die Würze gewesen. Aber einer, wo man sich mehr das Gesicht halt gemerkt hat und auch den Namen. So würde ich halt Lee Van Cleef genau in die gleiche Ecke stecken, vom Prinzip her. Oder ganz John C. Reilly zum Beispiel ist für mich genau das Gleiche. Wheelie? Wiley? Du weißt, wen ich meine.
Ja, ja, John C. Reilly, ja.
Genau, so einer, der manche Filme erst überhaupt zu einem Film gemacht hat und dazu, dass man den Film mag, aber halt nicht das Gesicht auf dem Plakat war, so ungefähr.
Mhm.
So, ganz grob. Da würde ich halt Lee Van Cleef auch reinstecken. Oder Harry Dean Stanton.
Ja.
Großartiger Schauspieler.
Da gibt es ja die berühmte Stanton-Walsh-Regel. Kennst du die?
Oh, nee, sag mal.
Und zwar ist das eine Regel, die aufgestellt worden ist, die besagt, dass in einem Film, in dem entweder Harry Dean Stanton oder J.T. Walsh mitspielt, prinzipiell nicht schlecht sein kann, wo die mitspielen.
J.T. Walsh, genau das Gleiche, stimmt.
Genau. Und das ist auch so ein markiger Schauspieler, den ich wirklich sehr gerne gesehen habe, gerne für den Bösen besetzt worden ist, ja, auch so gerne, ja, so eine Ekelrollen, genau, gespielt hat. Und ja, der hat den Film auch Würze gegeben. Und Harry Dean Stanton ist halt genauso einer. Genau.
Genau. Das ist ein, vielleicht macht das den Film so gut, dass du keinen so richtig. Also du hast halt Kurt Russell als einen, also in seiner ersten richtigen A-Rolle sozusagen, die Superheldenrolle. Und dann so viele sehr gute Mitspieler, die einfach den Film was Funktionierendes geben.
Ja. Also der Cast fühlt sich wirklich sehr gut an, aber ein Großteil ist ja wirklich ein typischer, ich würde mal sagen, so, Carpenter Best of, ja, bedient sich ja sozusagen, ja, bei seinen eigenen Schauspielern. Adrienne Barbeau, die mitspielt, ja, auch seine Frau damals auch noch gewesen, hat auch schon vorher bei The Fog mitgespielt. Mhm. Donald Pleasance hatte in Halloween gespielt. Mit Kurt Russell hatte er schon zusammengearbeitet, und zwar hat er diesen Fernsehfilm über Elvis gemacht. Da hatten die schon zusammen.
Wie heißt der Film? Der?
Über Elvis Presley.
Über Elvis hast du gesagt. Der Film, der einfach nur Elvis hieß, ne?
Ich schau gerade mal fix nach, wie der hieß. Elvis hieß der, genau, Fernsehfilm.
Hm?
Hm? Genau. Dann hat er, wenn ich das richtig sehe, ach genau, Tom Atkins. In wirklich jedem Film spielt Tom Atkins mit.
Und auch in von unserer Bonusfolge war der im Little Weapon Teil 1. Halt war der.
Stimmt. Auch dabei. Der Myrto beauftragt, seine Tochter da hier
genau,
zu rächen oder wie auch immer.
Ja.
Genau.
In den 80ern war der überall dabei.
Mhm. Genau. Ich finde, das sind sehr offensichtliche Sachen, also ganz besonders der Cast, die Art und Weise, wie Carpenter seine Geschichten erzählt. Was ich sehr wichtig und erwähnenswert finde, ist natürlich auch die Art und Weise, wie es eingefangen wird. Also sprich, die Kamera. Ich finde ja wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo Carpenter mit Dean Candy, der auch hier die Kamera gemacht hat und zusammengearbeitet hatte, ja, waren die Filme wirklich auf so einer, hatten die so dieses A-Liga-Niveau. Das war die Arbeit, die Kameraarbeit von Dean Candy ist sozusagen das riesengroße Ding. Du bekommst es eigentlich gar nicht mit. Du merkst aber nur, dass der Film was sehr was Edles hat. So einen ganz cineastischen, ja, so richtig filmischen Look. Und das macht hier die Arbeit von Dean Candy, der auch wirklich sehr viel mit auf den Weg gebracht hat, was Kameratechnik betrifft. Und das dir sagt bestimmt eine Steadicam was.
Ja, klar.
Die Schwebe
vielleicht klemmen. Magst du es ja für unsere Mithörer erklären.
Naja, also ein Gerät, um eine Kamera sozusagen frei schwebend transportieren zu können, damit man sozusagen keine Verwackler hat. Also eine Apparatur.
Die große Befreiung, die Erfindung der Steadicam, dass man die Kamera, diese schweren Geräte nicht mehr auf Schienen fahren musste und Schienen verlegen musste und die ganze Kameraführung auf diese schweren Kameras halt auslegen musste, sondern auf einmal kann einer damit rumrennen.
Genau, und dadurch sind natürlich andere Perspektiven möglich. Die Interaktion im Raum ist dadurch möglich. Du kannst den Raum besser erschließen. Du kannst über eine Einstellung sozusagen ganz viel im Raum ausmachen. Und genau das macht er. Also ich finde die Mixtur aus Steadicam und ganz wenigen Stativaufnahmen beziehungsweise Dolly Shots, also in dem Fall mit Schienen gearbeitet haben. Diese Mixtur finde ich wirklich sehr gut. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist hier wirklich ein größter Teil mit Steadicam gearbeitet worden. Und das ist gut für die Action, weil sie eben halt mitgeht. Du bist die ganze Zeit immer an den Figuren dran, läufst mit und dann fällt es auch leichter in die nächste Szene reinzukommen.
Ist halt, da der Film ja die ganze Zeit geht es um Bewegung. In diesem Film gibt es irgendwann mal eine Szene, wo jemand einfach nur da sitzt, gibt es nicht, oder? Außer als Harry Dean Stanton da in dem, als den glaube ich zum ersten Mal sieht. Ansonsten ist es ja immer Bewegung.
Vielleicht noch am Anfang.
Von Anfang an.
Vielleicht noch am Anfang, aber es, die Kamera ist aber so, dass ja die Bewegung der Schauspieler in dem Fall im Vordergrund steht. Das heißt also, du merkst die Bewegung eigentlich kaum, da du ja der Figur folgst. Und dadurch macht es die auch insgesamt auch ein bisschen ruhiger. Also wenn man sich den Film mal unter dem Gesichtspunkt nochmal aus anschaut, dann kann man da vielleicht auch ganz viel an guter Kameraarbeit auch mit lernen. Auch ein sehr schönes Beispiel ist Pulp Fiction. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Da gibt es doch die Szene, wo Butch nochmal zurück in sein Haus geht, um die Uhr zu holen, die seine Freundin vergessen hat.
Ja, ja, ja.
Ganz genau. Und dieser komplette Weg bis in das Haus wird komplett verfolgt mit einer Steadicam, die übrigens auch, wie er, durch ein ganz kleines Loch im Zaun durchspringt. Also er springt durch ein kleines Loch im Zaun durch, die Steadicam aber auch. Und die Einstellung geht knapp 2 Minuten, da ist kein einziger Schnitt mit drinne. Und wenn man das nicht weiß, man achtet da auch gar nicht drauf. Das heißt also, es funktioniert sehr gut, hier einfach jemanden zu folgen.
Es passt einfach zum Gesamtsetting.
Genau. Und was Dean Cundey auch sehr auszeichnet, ist auch für mein Empfinden die Art und Weise, mit Licht zu arbeiten. Also harte Kontraste, die streckenweise an klassischen Film Noir erinnern, mit harten Kontrasten wird gearbeitet, viel Licht-Schattenspiel. Das, da merkt man eben halt schon, der hatte schon größere Sachen im Hinterkopf, als nur drauf zu halten. Hat auch ganz viele Techniken sich einfallen lassen, inklusive ein paar LED-Panels, die er eigens hat anfertigen lassen, um das sieht im Film immer so aus, als hätte als wäre flackerndes Feuer vor dem Gesicht von Snake Plissken. Ist aber kein Feuer in der Nähe gewesen, sondern die haben so ein LED-Panel gehabt. Heute gibt es das überall, programmierbare LED-Panels, aber damals gab es das nicht. Und er hat das entwickeln lassen dafür, beziehungsweise mit selber entwickelt. Und hat das dann auch mit eingesetzt. Und daran merken wir mal, das sind ganz viele kleine Details. Das heißt also, sehr gute Wahl, sich so einen Kameramann mit an Bord zu holen. Hätte es irgendjemand anderes, 0815 Kameramann gemacht, hätte der Film eine ganz andere Wirkung. Zum Beispiel, jetzt als direkten Vergleich, man muss sich einfach nur ganz kurz den Film oder ganz kurz in den Film reinschauen, They Live, sie leben, auch von Carpenter. Ja. Ganz anderer Kameramann und man merkt, hier gibt es einen Qualitätsabfall. Ganz aber klar.
Krass.
Man kann den richtig ausmachen. Man merkt richtig, hier ist ganz was anderes. Und dass die Kamera eine ganz wichtige, ganz wichtiges Stilelement ist. Also in dem Fall nicht nur pragmatisch, sondern auch wirklich Stilelement. Ja.
Absolut. Also gerade Sie leben hatte ich jetzt ja auch nochmal mitgeschaut und in Halloween reingeschaut. Und bei Sie leben, das, ich mag den Film, aber ich mag ihn auch einfach nur wegen der Story. Und ansonsten wirkt er wesentlich, also schräg und billiger. Also auch wieder fast so wie eine ganz komische Chimäre aus eigentlich Fernsehmitteln gemacht, aber für Größeres geschaffen. Ganz absurd, dieser Film. Während Halloween zum Beispiel ziemlich billig wird, also einfach auch mit ganz wenig Budget, aber das läuft irgendwie, das ist irgendwie fluffig. Ist aber auch wieder der Dean Candy eben an der Kamera gewesen. Also es ist halt ist, irgendwie, ist man da ganz anders dabei. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Also es jeder, der sagt, naja, Mensch, hier mal mit der Kamera drauf halten, das wird schon, das läuft schon, das ist es eben halt nicht. Nicht ohne Grund gibt es die großen Kameramänner, die auch ihre Auszeichnung auch alle verdient haben. Es sind in erster Linie verdammt gute Techniker und dann machen sie auch mit der Technik, die sie sich über die ganze Zeit beigebracht haben, erlernt haben, machen sie eben halt auch noch Kunst. Und das ist, also der Film, ich möchte fast schon so weit gehen zu sagen, hier kann man sozusagen die Grundsteine von wirklich guter Kamerakunst sehr, 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 sehr gut nachvollziehen.
Du kannst natürlich als Profi viel besser auseinandernehmen als ich. Was mir aufgefallen ist, der Film ist insgesamt sehr düster und mit harten Lichtern also du hast, ich weiß gar nicht, Blade Runner ist eigentlich ein ziemlich guter Vergleich, so von der. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber prinzipiell sehr dunkel und etwas scharfe Spots, die rausgearbeitet sind. Das ist Blade Runner wie auch Die Klapperschlange ist kein Film, den man irgendwie sich an einem sonnigen Tag bei offenen Fenstern auf einem Laptop angucken sollte oder so, sondern wirklich schön den Raum abdunkeln, um die Atmosphäre mitzukriegen, weil sonst gehen die ganzen Nuancen verloren.
Also jetzt mal eine vorsichtige Frage. Aber wer schaut sich denn bitte schön bei Sonnenschein, bei offenem Fenster, auf dem Laptop einen Film an?
Idioten.
Also,
es passiert hin und wieder. Also, ich mag das überhaupt nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich Sommer manchmal nicht mag, ist, dass ich erst nach um 10 oder um 11 anfange, einen Film zu gucken, wo ich eigentlich ja schon absacken müsste, um für den nächsten Tag fit zu sein. Ich mag das, also ich möchte es am liebsten immer dunkel haben für einen Film, aber ich kenne Leute, die schlafen zum Beispiel sehr gern ein bei Filmen und je dunkler die Umgebung ist, desto eher schlafen die ein. Und die mögen es dann in Filme in einem hellen Setting zu gucken. Schräg, oder?
Okay. Also dieser ganze Grundgedanke dann mit Kino, da gibt es ja natürlich wirklich sehr viele Leute, also da möchte man manchmal gar keine Kommentare lesen in irgendwelchen sozialen Netzwerken, die dann auch sagen, Kino ist überteuert, was will ich mit vielen Menschen in einem dunklen Raum sitzen, wenn ich das da zu Hause schauen kann und jederzeit unterbrechen kann. Und das sind genau die Leute, die da sitzen und mit dem Handy rumspielen. Und das ist eine ganz furchtbare Krankheit. Das macht mich dann auch richtig wahnsinnig, wenn ich das dann sehe. Also ich will eben halt nicht abgelenkt werden und sowas stört mich dann eben halt, dass jemand anderes dann nicht die Aufmerksamkeit aufbringen kann und das sind nur 2 Stunden, ja, da einfach mal da sich das anzuschauen, sich vielleicht dann auch im Nachhinein Gedanken drüber zu machen, sondern nein, das berieselt halt nur noch, ja, es soll Spaß machen. Also Kino kann Spaß machen, wenn man ihm vielleicht ein bisschen Zeit gibt. In dem Fall vielleicht die 90 bis 120 Minuten.
Ja. Ich finde es auch gut, ein gutes Setting zu schaffen, finde ich besser. Aber dem Alltag und der Realität geschuldet passiert es auch mir, dass es manchmal passiert, dass ich einen Film nebenbei gucke. Passiert selten. Oder aufgrund der Gesellschaft, die das eben vorzieht. So zu schauen. Aber ansonsten es gibt die Zeit, die ein Mensch zur Verfügung hat, ist ja recht beschränkt. Und manchmal muss man halt wählen, welchen Film man die volle Aufmerksamkeit gibt und welche Filme man vielleicht mal so nebenbei gesehen haben möchte. Verstehst du, was ich meine?
Also ja, selbstverständlich. Aber dann ist natürlich die Frage, ob man dann auch einen Film schauen muss, wenn man doch eigentlich wirklich gar keine Zeit dafür haben möchte. Also dann halte ich es doch vielleicht lieber einfach, indem ich sage, hey, jetzt haue ich mich einfach mal mit dem Tablet oder dem Telefon mal eine Stunde einfach mal nur hin und surfe ein bisschen rum von einem Link zum nächsten, mache eine YouTube-Party, weiß der Teufel.
Das kannst du jedem selber überlassen. Manche mögen das halt. Ich mag Filme mag ich eigentlich überhaupt nicht nebenbei schauen. Das mache ich nur, wenn es unbedingt sein muss. aus welchen Gründen auch immer. Aber ansonsten möchte ich bei dem Film, mache ich am liebsten das Licht aus, ringsrum, setze mich hin, konzentriere mich drauf. Ich habe ab und zu mal das Handy in der Hand, meistens um nebenbei zu recherchieren. Wow, was für ein Regisseur ist das denn jetzt, wenn ich es nicht vorher schon getan habe oder irgendwie zu den, weißt du wie, also Fragen, die halt aufkommen beim Film.
Ja.
Im Film gebe ich mehr Zeit, bei Fernsehserien passiert das eher, weil manchmal, also ich mag Podcasts zum Beispiel gern nebenbei hören und manchmal habe ich auch, wenn ich arbeite, nebenbei eine Serie laufen. Meistens dann aber auch Serien, von denen ich nicht mehr erwarte, also keine krassen Highlights, auf die ich mich voll konzentrieren möchte. Ich kann dadurch schon nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das prinzipiell so handhaben. Ist schade, ist aber so. Deswegen war es jetzt nur mein Hint an die zwei Leute, die diesen Podcast, also von den Millionen Leuten, die diesen Podcast hören, die zwei Leute, die tatsächlich manchmal Filme bei Tageslicht schauen, nicht die Klapperschlange.
Ja, 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 ja.
Weil der ist wirklich spärlich ausgeleuchtet. Und da geht ganz viel verloren, wenn man den nicht in perfekter Kinoumgebung schaut.
Mhm, das stimmt. Sehr dunkel, sehr düster.
Genau. Jetzt haben wir aber einen langen Kino-Exkurs gehalten gerade.
Ja, könnte es von mir auch mehr geben. Das ist eine richtige Unkultur geworden. Ich merke auch, wenn ich darüber rede, dass ich auch richtig schlechte Laune bekomme. Das ist, das ist wirklich was mich ärgert, wenn ich denn mal ins Kino gehe. Es war jetzt in letzter Zeit doch recht wenig. Die paar wenigen Blockbuster haben mich alle nicht interessiert. Und ich habe es irgendwie geschafft, wirklich jeden Film, der mich interessiert, bisher irgendwie auch zeitlich komplett zu verpassen. Aber dafür kann ich ganz viele Sachen nachholen. Ja, wir waren gerade noch bei Kamera und bei Kamera auch Licht. Vielleicht noch erwähnenswert, ich finde das wirklich auch sehr gut. Es passt auch in dieses düstere Setting auch mit rein. Die schön harten Komplementärkontraste in diesem ganzen Film. Also Komplementärkontraste ist klar.
Ja, für mich halb weiß, aber erklärst du gerne mal.
Alles klar, also wenn man jetzt einen Farbkreis hat, ja, wo alle Farben sozusagen im Kreis aufgereiht sind, fließend, dann nimmt man zwei Farben, und zwar die gegenüberliegend sind, zum Beispiel rot, und auf der gegenüberliegenden Seite ist dann grün. Und wenn man die beiden zusammen einsetzt, dann hat man einen sehr schönen Kontrast. Und dieser Kontrast, der wirkt halt sehr, sehr cinematisch, sehr stylisch, der löst eben halt auch was aus. Deswegen auch ganz bekannt in diesen Film von Transformers, Michael Bay, der hat diesen Teal Orange, also dieses bläuliche Orange, ne, das ist auch ein Komplementärkontrast, diesen Look, den man jetzt auch als, ich sag mal, der Kino-Blockbuster-Look auch gerne bezeichnet.
Ja.
Und sowas ist hier in dem Film auch mit drin. Hier wird ganz viel mit Rot und Grün gearbeitet. Wenn Blau vorkommt, dann ist es für sich alleinstehend. Das finde ich auch sehr interessant. Steht also eben kein Kontrast jetzt zu einer anderen Farbe.
Ja.
Genau. Und allgemein, wenn dann kalte Farben zu warmen Farben. Also wenn es dann blau ist, dann ist maximal das Feuer sozusagen der Komplementärkontrast. Und wenn man sich den Film anschaut nochmal, dann merkt man es richtig. Also man sieht es, wenn man darauf achtet, dass wirklich viele Einstellungen auch so aufgebaut sind. Und das sind alles Entscheidungen. Also wenn man dieses Gefühl hat, Mensch, dieser Film, der ist so wertig. Was ist es denn? Ist es die Story, sind es die Schauspieler? Was ist es denn? Das sind genau solche Entscheidungen. Und dann ist das Set nicht so hart und krass ausgeleuchtet, dass du sehen könntest, dass es eine Attrappe ist. Da wird es halt ein bisschen dunkler gemacht. Da wird dann auch eine Schippe Dreck drauf geschüttet, damit es eben halt noch authentischer aussieht. Und das ist dann eben halt auch. Hey, wir leuchten die Szene nicht aus, da ist doch eine Feuertonne, da wird kein Licht drauf gehalten, das muss reichen. Und genau das macht den Film dann auch so wirkungsvoll. Auf einer visuellen Ebene auf jeden Fall.
Das hast du wunderbar erklärt, das sind Sachen, da würde ich nie im Leben drauf achten. Also bis jetzt, ab jetzt schon. Echt, das hast du doch nachgelesen, oder? Gibt's so?
Nee. Also ich habe... Ich hab den Film sehr, sehr, sehr häufig gesehen, genauso wie The Fog. Und ich mag die Kameraarbeit von Dean Candy, mag ich sehr. Und Ich habe teilweise auch Standbilder gemacht aus seinen Filmen und einfach immer geschaut, wie hat er hier Szenen ausgeleuchtet, wo liegt hier der Fokus drauf und ja, also das habe ich tatsächlich nicht nachgelesen. Ich habe zwar sehr viel Lektüre über Carpenter und seine Filme, aber über Candy gibt es recht wenig.
Es ist mir jetzt, ich habe jetzt erst bei dem Film angefangen, drauf zu achten. Also auch Jurassic Park, glaube ich, habe ich gelesen.
Finde ich fast mit seine schlechteste Arbeit, wenn ich das vorsichtig sagen kann.
Da ist mir die Kamera an sich überhaupt nicht aufgefallen.
Irgendwie. Nee,
da hat Spielberg ziemlich dominiert, denke ich mal auch, was da zu tun ist.
Ja, also man merkt dem, gerade bei Jurassic Park merkt man es wirklich an, das ist so ein bisschen so die Vision abgefilmt. Da fehlt ein bisschen Eigenständigkeit. Das sind so ganz, ganz, ganz klare Linien, die da gefahren werden. Da gibt es auch keine klare Linie, wie ich finde, für den Rhythmus des Films. Die Linie sind die Dinosaurier. Die sind der Fokus und die bestimmen alles und die lenken von allen ab. Aber jetzt mit so viel Abstand, und ich hatte den Film vor einem halben Jahr nochmal gesehen, war ich dann doch sehr enttäuscht, dass der Film eigentlich eher so ein aufgemotzterer B-Movie ist und dass das ganze Setting insgesamt sehr blass wirkt. Also dass da eben halt verhältnismäßig wenig mit Licht rumgespielt worden ist, sondern hier ist auf Nummer sicher gegangen, alles schön auszuleuchten. Aber da fehlte mir halt der Charakter.
Ja, man sieht alles. Genau.
Mir fehlte da sozusagen die eigene Note, der eigene Charakter. Das, was Dean Candy ausmacht, sehe ich in Jurassic Park nicht. Als hätte mir das jemand nicht gesagt, sagt hier, achte mal bitte drauf, wer Kameramann ist. Ich wäre nicht auf Dean Candy gekommen.
Ich habe jetzt gerade die Liste vor mir. Welcher, sagst du, Dean Candy, der Film ist die Essenz von dem Kameramann?
Die Klapperschlange? Nein. Das ist aber ein guter Grundstein, habe ich gesagt, um so seine, ja, seine Filmkunst ein bisschen besser zu verstehen. Plus, also man kann Halloween, The Fog kann man mit reinzählen. Also diese drei Filme, The Fog, Halloween und der Klapperschlange, das sind so drei Filme. Und wenn man die sich aus dem Blickwinkel Kamera mal anschaut, da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Da kann man eine ganze Menge lernen, wie ich finde. Das sind die ganzen, also auch was ein guter Oberbeleuchter ausmacht, Kamera, Bewegung im Raum. Dazu kommt dann noch vom Regisseur das gute Staging und Blocking. Und wenn ihr das einfängt, okay, sehr, 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 sehr zu empfehlen, sich das mal aus dem Blickwinkel aus anzuschauen.
Ich finde, also Filme, die ich nie über die Kamera nachgedacht habe, die auch mit meinen All-Time-Favorites gehören, sind jetzt, also Halloween ist nett, Klapperschlange finde ich halt toll, ist okay, aber wesentlich ikonischer, alle drei Zurück in die Zukunft Teile, mit einer meiner Lieblings-Carpenter-Filme, Big Trouble in Little China.
Mhm.
Falsches Spiel mit Roger Rabbit liebe ich auch, den habe ich auch mehrfach gesehen, warum auch immer. Hook habe ich damals im Kino gesehen, großartiger Film, und danach und mehrfach Jurassic Park, ja, ist okay, Der Tod steht dir gut, großartiger Film. Kasper und Apollo 13 habe ich gleich bloß einmal gesehen, aber auch schöne Filme an sich. Flapper, naja. Und danach lässt es nach. Aber das sind alles, also, die ich zuerst jetzt genannt habe, das sind absolute Meilensteine der Kinogeschichte. Aus meiner Sicht. Zurück in die Zukunft, klar. Ich finde, Falsches Spiel mit Roger Rabbit hat damals so dieses Animation im Realfilm.
Mhm.
Es ist einer der Pioniere und ich finde den großartig, den Film, weil der auch so schön durchgeknallt ist. Ich liebe Big Trouble in Little China. Das ist genau meine Baustelle.
Mhm.
Sehe ich jetzt erst. Also der Kameramann, also die Filme sind gut. Also hat er gute Arbeit geleistet. Achte nie so groß auf die Kamera. Ich merke einfach, ob es funktioniert oder ob es stört.
Ja, also wie ich gesagt habe, also diese drei Filme, die ich genannt habe, da merkst du dann richtig so wie er so da den Grundstein legt, wichtige Sachen macht und die komplette Zusammenarbeit, alles, was er mit Robert Zemeckis macht, also die ganzen Zurück in die Zukunft-Filme, diese ganzen Filme, das ist sozusagen seine ganze Arbeit sozusagen auf die Spitze getrieben, das ist eine Symbiose. Also wenn der Kameramann einen guten Regisseur mit an der Hand hat, der ihm auch einen gewissen Freiraum lässt, aber ihn auch sozusagen in die Ideen, die der Regisseur hat, mit teilhaben lässt. Es ist wie, als wären die beiden miteinander verschmolzen, dann ist das sehr fruchtbar. Und ich finde zum Beispiel, die Zusammenarbeit mit Spielberg klappt ja auch gar nicht. Ja, also die hatten ja auch schon Hook zusammen gedreht und dann Jurassic Park. Spielberg war laut seiner Aussage wirklich überhaupt nicht wirklich begeistert und hat ab dem Zeitpunkt dann einen neuen Kameramann, mit dem er immer noch zusammenarbeitet. Immer noch.
Mit wem arbeitet er zusammen?
Er müsste eigentlich mit Kaminski zusammenarbeiten.
Okay, sag mir gar nichts. Guck zu wenig auf Kameramänner. Okay, und Hook und Jurassic Park haben die zusammen gemacht. Und zwischendurch hat der Spielberg dann hier Schindlers Liste gemacht. Hook ist ja auch total poppig. Also den habe ich als Kind total gemocht. Ich möchte den eigentlich nicht nochmal sehen. Den möchte ich in der Erinnerung behalten. Aber Zurück in die Zukunft, genial.
Ja, Janusz Kaminski, das ist sozusagen der Stammkameramann.
Der Stammkameramann, okay. Also mit Zemeckis hat es offensichtlich funktioniert. Und auch mit Carpenter.
Genau. Kamera und eine gute, einfache Story. Gut und dicht erzählt. Und was fehlt natürlich noch, um das Ganze zu komplettieren? Die Musik.
Die hat der Herr Carpenter ja selber gemacht. Und ich kann es gar nicht einordnen und sagen, wie originell das quasi ist, was er da gemacht hat. Ich finde, man hört es immer sofort. Also es ist auf jeden Fall eine Eigenart, dass er da so viel mit Synthes meist gearbeitet hat. Vielleicht, ich habe mich nicht dazu belesen, vielleicht ja auch aufgrund der einfachen Machbarkeit, wenn man selber Musik macht, da ein bisschen ist gut, aber auf Synthesizer rumzuklimpern und sich dasselbe zusammen zu basteln. Aber man hört sofort und es macht Spaß. Also man ist irgendwie, wenn man die 80er-Jahre-Filme guckt, bei den 70ern weiß ich nicht, also sowas wie Halloween, habe ich gar nicht auf die Musik geachtet, aber wenn ich Snake Plissken sehe, wenn ich die Klapperschlange sehe und die Musik höre, denke ich, da kommt's her. Wenn ich Stranger Things gucke, da denke ich, da kommt's her. Weißt du, ich mal?
Mhm.
Ja, so, der hat's, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber er hat's auf jeden Fall genau richtig angewendet.
Ich hatte mich heute dazu ein bisschen belesen. Ich wollte auch mal rausfinden, mit welchen Synthesizern er gearbeitet hat und bin da auf ein sehr interessantes Interview gestoßen. Ich habe den Synthesizer-Namen dann auch gar nicht mehr, der hat mich dann nicht mehr interessiert, weil ich eben halt auf dieses Interview gestoßen bin. Also eigentlich interessiert es mich ja dann doch schon, aber ich habe dann das Interview dann halt gelesen und dachte mir, ach Mensch, ganz interessant, wie er die Anfänge geschildert hat, wie er dazu gekommen ist, mit dem Sinti zu arbeiten. Mhm. Er selber ist ja eigentlich ja Musiker, spielt ja Gitarre. Und sein Vater hatte ja auch Musik gemacht, dadurch ist er auch mit an die Musik rangekommen. Und er hat für seinen ersten Film Darkstar, brauchte er eben halt Musik. Und die konnten sich selbstverständlich ja keine Band oder Orchester oder sonst was leisten, ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, das aufzunehmen. Also haben sie jemanden gesucht, der irgendwo dort in San Fernando Valley dort so ein Synthesizer hatte, so einer von den ersten, die es damit gab, so diese von der Stange Modelle, sind dort hingegangen und dann den Score innerhalb von 4 Stunden dort aufzunehmen, also einzuspielen und aufzunehmen, und dann hatten die dann die Musik für den Film. Weil es war die einfachste und günstigste Möglichkeit, den Score irgendwie.
Klar, richtig.
Ganz genau. Und die konnten die Spur natürlich dann auch über den Synthesizer natürlich schön doppeln. In dem Fall teilweise nicht nur doppeln, sondern auch verdreifachen, vervierfachen, damit es natürlich eine riesengroße, volle Wirkung hat. Und dabei ist sozusagen dieser Sound ein bisschen entstanden, den er dann fortgeführt hat. Und er hat ja prinzipiell nicht immer alles alleine gemacht. Er hat zwar die Melodien geschrieben und auch die Arrangements, hat er auch viel Unterstützung von Alan Howard, was auch hier bei der Klapperschlange auch der Fall ist. Also Alan Howard war hier mit maßgeblich natürlich am Sound, so wie wir den Sound hier auch haben, mit beteiligt.
Aber trotzdem es klingt halt immer gleich, wenn er es macht. Also Entschuldigung, klingt immer gleich, aber man erkennt, er hat halt eine Charakteristik. Also da steckt ganz viel Carpenter in der Musik bei Carpenter-Filmen drin.
Es ist dieser schöne Minimalismus. Es sind die einfachsten Dinge schön kurz auf den Punkt gebracht, genauso wie dieser ganze Film eigentlich auch ist. Schön auf den Punkt gebracht, eine ganz einfache Story. Da gibt es kein Netz, keinen doppelten Boden. Es ist relativ klar, auf was du dich da einlässt. Du weißt das nach 10 Minuten oder schon nach 5 Minuten weißt du ganz genau, ob du Lust auf den Film hast oder nicht. Und die Musik, die umschmeichelt das sozusagen, die gibt den genau den richtigen Dreh in die Richtung. Also das passt halt einfach zusammen.
Es ist auf jeden Fall eine Charakteristik, aber es ist das Gegenteil von dem Charlie Goldsmith.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, Jerry Goldsmith hat hier mehr Möglichkeiten. Der hat mehr Möglichkeiten, mit Instrumenten zu arbeiten. Und Carpenter wiederum nutzt sozusagen die paar wenigen Möglichkeiten, die er hat oder die er sich selber gibt, die nutzt er eben halt aus, um trotzdem was zu transportieren. Und beide erreichen das gleiche Ziel.
Ja.
Ja, also ich kann auf einem Jazz-Schlagzeug mit nur 3 Teilen, kann ich aber trotzdem ein Heavy-Metal-Schlagzeug-Solo drauf spielen. Das funktioniert. Das klingt vielleicht ein kleines bisschen anders, aber es wäre prinzipiell möglich.
Man kennt es trotzdem, genau.
Ganz genau. Und ich, ob ich nur ein 32-teiliges Schlagzeugset habe oder ein 3-teiliges, am Ende sind ja trotzdem die Ideen. Und ich kann auch auf wenigen oder mit wenigen Zubehör trotzdem was Schönes draus machen. Das ist genau wie mit einem guten Eintopf oder irgend sowas. Es muss nicht viel drin sein, aber das, was drin ist, muss eben halt aufeinander abgestimmt sein und passen.
Ja. Ja, was du am Anfang schon sagst, das ist eben, es kommt alles aus einem Kopf und deswegen ist es stimmig.
Genau. Also Gesamtkonzeptfilme funktionieren bei Carpenter immer sehr gut.
Ja.
Obwohl ich sagen muss, dass auch seine Auftragsarbeiten sehr gute und dichte Filme sein können.
Okay, kannst du einen Überblick geben, was die Auftragsarbeiten sind?
Christine zum Beispiel ist eine Auftragsarbeit.
Okay, ja, klar.
Verfilmung, genau. Ganz genau. Dann hast du hier der Film mit Jeff Bridges, wo er den guten Außerirdischen spielt. Starman. Ja,
auch relativ am Anfang. Starman, genau. Sehr ein schöner, melancholischer, ruhiger, elegischer Film.
Dann hast du mein geheimer Favorit, also geheim, ist Jagd auf einen Unsichtbaren mit Chevy Chase.
Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, ja.
Disney-Produkt?
Ja?
Nee, eigentlich gar nicht.
Nicht?
Das ist total hab verrückt. Nee, eben nicht. Bloß weil Chevy Chase mitspielt, heißt das noch lange nicht Klamauk. Es ist auch eine witzige Story.
Chevy ich habe ihn gesehen, aber es war jetzt meine Erinnerung.
Chevy Chase wollte eine etwas ernstere Rolle spielen und Carpenter wollte sich mal ein bisschen was Humoristischen auseinandersetzen und beide wollten so das Gegenteil und da kommt dann halt ein sehr interessanter Film bei rum, der sehr stimmig ist und verdammt gut aussieht. Ja, das sind so ein paar Tipps, wo ich sage, das sind gute Auftragsarbeiten, die er gemacht hat.
Der Carpenter. Dann schließ mir doch den Carpenter ab, oder hast du noch was zu sagen? Den Abschließend.
Solltest du den Podcast hören, lieber John, wir lieben dich. Wir lieben dich. Vielen Dank für deine Filme.
Ja, absolut. Wir haben zum Cast was erzählt, wir haben was zu dem zur Produktion, zum Drehbuch haben wir. Wir haben die Story abgerissen. Wir haben den zu Herrn Carpenter und zur Musik damit auch was gesagt. Wir haben was ganz ausführlich über den Kameramann geredet. Über die Ausleuchtung, über die Besetzung. Mir fällt gar nichts mehr ein, was wir jetzt noch abgrasen könnten. Das Thema ist eigentlich gut abgeschlossen. Es ist ein sehr empfehlenswerter Film. Er gehörte, hat einen Platz ganz oben auf in der Filmgeschichte.
Ja.
Er ist für den heutigen Standort, also wie man sich das klischeemäßig vorstellt, der moderne Kinobesucher, für den ist es vielleicht ein bisschen zu langsam, obwohl der für die damalige Zeit relativ schnell war, würde ich behaupten.
Ja.
Vom Erzählrhythmus her. Aber man muss sich nicht groß drauf einstellen, um den Film zu mögen. Es ist kein Film, der, ich sage jetzt mal, wie Apocalypse Now, bei dem man eventuell sich an den Drogendealer seiner Wahl wenden muss, um die Geduld für den Film aufzubringen und ihn genießen zu können. Falls man nicht anders, sondern es ist ein Film, wo es einfach nur reicht, sagen, okay, ich gucke jetzt einen alten Film, ich gebe ihm eine Chance, reicht schon vollkommen, damit der Film funktioniert. Trotz seiner mittlerweile 40 Jahre knapp die auf dem Buckel hat. Ja. Ja. Schön. Möchtest du allgemein noch was sagen zum Film?
Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier noch hinzufügen soll.
Wir können zu Carpenter noch ewig reden. Den kann die, glaube ich, dann auch jeweils zu den Filmen. Da tun sich ja schwarze Löcher auf, was man da erzählen könne. Hm. Allein nur bei den beiden. Und dann bei Musik. Und dann hast du Robert Rodriguez jetzt auch gerade noch aufgetan. Da fällt einem natürlich viel ein. Auch so Arbeitsweisen von Regisseuren, was dafür gerade in diesem, ich sag mal, B-Movie-Bereich, aus dem der Herr Carpenter nicht so richtig rausgekommen ist. Es war ja nie. Ich kenne keinen Carpenter-Film, den ich jetzt mit einem Zemeckis A-Class, also so wie diese Hochglanzfilme von Zemeckis, wie Zukunft Teil 2, weißt du, was ich meine? So dieses absolut durchgeschliffene, wo man merkt, dass Millionen Dollar dahinter. Da steckt ein Beraterstab dahinter. Den Flair erreicht halt Carpenter nie, sondern der ist immer authentisch, um dieses beschissene Wort zu sagen.
Naja, das eine ist halt ein gewollter Blockbuster und das andere ist ein kleiner Nischen-Genre-Film. Ein größerer Genre-Film. Ein größerer Nischenfilm, ja. Aber niemals auf dieses Blockbuster angelegt. Und der einzige Film, der wirklich als so ein AAA-Blockbuster angelegt war, das war Big Trouble in Little China. Ja. Und das sollte ja auch eigentlich auch sein großer Flop sein. Und auch ein kleiner Wendepunkt in seiner Karriere bewirken.
Leider. Ich mag den Film absolut. Das ist wirklich der am besten also den merkt man es auch an, dass da am meisten Mittel dahinter standen.
Mhm. Und ja. Ich habe den Film bisher nur ein einziges Mal gesehen und das wäre auch mal definitiv für ein Rewatch.
Ja, ich habe den, es ist auch wieder schon eine Weile her, aber bestimmt 3-4 Mal gesehen. Ja, aber es ist halt der Unterschied. Carpenter hat echt noch so ein bisschen einen rauen Schliff halt dahinter, den dadurch, dass er eben immer auf magere Mittel angewiesen war, denke ich mal, dass das der Grund ist. Und das hat aber auch einen ganz speziellen Charme, der es ihn so liebenswert macht.
Ja, gut. Ich habe soweit nichts mehr. Ich bin soweit.
Wir haben uns leer gesprochen, aber sind jetzt auch hier, jetzt weit über 2 Stunden, die wir hier zur Geschichte, zur Filmgeschichte, zur Aufarbeitung der internationalen Filmgeschichte beigetragen haben. Das ist ja auch schon ein Stück Arbeit.
Okay, na sehr schön. Fred, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Lieben Zuhörern wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch das hier anhört. Und wir hören uns beim nächsten Mal mit 2 spannenden Film.
So sieht's aus. Ich freue mich drauf. Es war mir eine Freude, wieder mit dir zu quatschen und von deinem umfangreichen Wissen zu profitieren. Und ich hoffe, es gibt den einen oder anderen da draußen im Äther, der da rumfliegt und das aufsaugt und dem das auch gefällt.
Alles klar.
Super. Dann Outro bitte. Jetzt abspielen. Mats ab.
Mats.
Ja, muss ich erstmal zurechtschieben. Ich drücke auf Stopp, Aufnahme ist.